Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Der Ewigkeit. Liebe Leute an den Empfangsgeräten, hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von He-Mans Machtschädel. Servus, Dieter, du bist auch wieder da. Servus.
Servus, Olli, natürlich bin ich da, auch ich grüße dich, mein Freund. Tja, heute geht's in die Ebene der Ewigkeit. Mal schauen, was uns da für schreckliche Dinge erwarten.
Ja, ganz genau. Und ich freue mich sehr, lieber Dieter, dass es überhaupt weitergeht. Denn das war ja nicht ganz sicher nach dem Ende der letzten Episode. Skeletor und die anderen, sage ich jetzt mal, sind ja auf die schiefe Bahn geraten. Und du erinnerst dich sicher, man wusste nicht, ob sie jemals wieder zurück in die Spur finden. Und lieber Dieter, ich sagte, ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie dazu. Und ich habe natürlich wieder geforscht. Im Internet stehen so Dinge wie: Was ist da eigentlich mit dem Magier los? Wozu ist der eigentlich in der Geschichte? Was hat der eigentlich genau für einen Zweck? Also die Leute sind gar nicht so richtig zufrieden mit dem Rhaegam, mit unserem lieben Rhaegam. Und ich kann da an der Stelle eine Auflösung anbieten, Dieter. Und zwar Rhaegam, der Magier. Greifst
an der Stelle nicht schon ein bisschen vor, weil es wissen ja unsere geneigte Hörerschaft noch gar nicht, wer Rhaegam ist und so weiter.
Ha! Das ist in der Verantwortung der Hörer, dass sie sich vorher die Folge anhören, bevor sie unseren Review-Podcast hören. Ich sage nur Folgendes. Rhaegam, der Magier, ist verantwortlich dafür, dass die Bösewichte wieder zurück in die Spur gefunden haben, damit sie ihr Tagewerk wieder ausüben können.
Also wirklich?
Der ist am Ende der schiefen Bahn gestanden und hat es da aufgefangen. Sie sind in seinen Armen gelandet und dann haben sie sich gemeinsam überlegt, du bist Bass, ich bin Bass, was können wir gemeinsam aushacken? Und dann haben sie sich diesen Spaß mit dem Schlaf ausgedacht.
Und das hast du recherchiert oder das ist jetzt eine Hypothese von dir?
Nö, das ist eine Theorie, eine Hypothese.
Okay, ja. Ja, meine Hypothese ist, dass unsere Masters of the Universe sich, wie schon in vergangenen Folgen, zu früh gefreut haben. Sie haben geglaubt, in der Folge 8 beim Baum der sterbenden Zeit, sie sind Skeletor für immer los. Skeletor, aber wie wir wissen, der ist unverwüstlich, möchte man sagen. Der taucht immer wieder auf und ist am Ende von der schiefen Bahn irgendwo herausgepurzelt. Und hat sich dann einen neuen Verbündeten gesucht, nämlich den Magier Rhaegam. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon drin, oder?
Da sind wir schon drinnen, let's go. Wir schauen uns das Cover gemeinsam an.
Genau.
Und das Cover, ich darf es kurz beschreiben.
Ja, warte einen Moment. Ich möchte jetzt das Cover immer so beschreiben. Wir haben immer so einen schönen Screenshot, wo auch der kurze Klappentext, das Inlay draufsteht. Lass mir das einmal kurz vorlesen. Skeletor, der Herr der Unterwelt, greift Castle Grayskull erneut an. Dieses Mal schleust er einen Magier aus der Ebene der Ewigkeit ein. Sein Plan scheint zu gelingen. Während He-Man sich weiter und weiter von Castle Grayskull entfernt, geraten alle anderen in den Bann des Magiers Rhaegam.
Ja, Spannung!
Das klingt ja schon mal vielversprechend. Und das Cover zeigt ja auch schon sehr stimmungsvoll, dass der He-Man sich da auf einer Quest befindet, oder?
Ja, das ist der richtige Ausdruck. Auf einer Quest. Und in dieser Quest trifft er auf den Schurken Triglops. Und der ist der zweite, der da abgebildet ist. Skeletor dieses Mal nicht irgendwo hämisch im Hintergrund. Mhm. Aber He-Man und Triglops kreuzen die Schwerter. Triglops sein grünes Schwert, He-Man sein Zauberschwert und Blitze, Lichtstrahl, Berge, das ist auch noch was ich sehe.
Genau. Düstere Landschaft, ein paar Sachen sind mir in den Kopf zu Kopf gestiegen. In den Kopf geschossen, wie ich das gesehen habe. Also Punkt 1, der Treeclops hat ja keine so große Rolle in dieser Folge. Hat es aber aufs Cover geschafft.
Ich glaube, sie wollten halt einfach die verschiedenen Masters-Figuren präsentieren. Ja. Weil es ist ja doch auch ein Werbepartner gewesen, die Hörspielreihe.
Das kann natürlich auch sein. Und, lieber Olli, der Triklops, der steht auf einer Bodenspalte. Ist dir das schon aufgefallen?
Das ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe es bei dir im Handout gelesen und habe schmunzeln müssen, dass der tatsächlich auf dieser ominösen Bodenspalte steht, wo wir dann später noch dazukommen werden.
Die noch vorkommen wird, ja, genau. Ja, was der Lichtstrahl da macht, weiß man nicht so genau, aber vielleicht ein künstlerischer Kniff, das nur dynamischer ausschaut, das Ganze, oder? Überhaupt das Cover. Genau so wird es sein. Eine Kampfszene, He-Man gegen Triklops, sehr viel Bewegung ist da drin. Also vor allem beim He-Man, der Triklops steht eigentlich so ein bisschen so rum. Er steht wirklich so da, wie die Mattel-Figur, wenn sie so im Regal hängt, oder? So in der Verpackung.
Das stimmt, ja. Der steht nämlich tatsächlich nicht so dynamisch da.
Ja, genau.
Ja, passt. Besonders viel habe ich nicht herausgefunden, sonst nur, es ist das mal nirgends herauszufinden gewesen, ob es auch wieder aus einem Minicomic ist oder nicht. Mhm. Wahrscheinlich nicht, deswegen steht der Triklops auch so undynamisch da, weil sie es selber machen haben müssen oder so.
Was mir auffällt, ist immer wieder, dass der He-Man auch oft von hinten abgebildet wird auf die Covers. Eigentlich bis auf Todestor und Sturm auf Castle Grayskull. Fallen mir jetzt gar keine ein, wo man wirklich in He-Man gut erkennen könnte. Aber ja.
Ist halt ein bescheidener Typ, der He-Man.
Ja, das könnte man annehmen, aber ist nicht immer so. Ja. Gut, aber kommen wir mal zu die Rollen. Wie sind denn die Sprecher besetzt in dieser Folge Nummer 9, Ebene der Ewigkeit? Und da gibt es ja ein Highlight. Also für mich ist es ein Highlight.
Das musst du nur viel mehr Hype gehypt jetzt ausdrücken. Also bitte sofort noch mehr Enthusiasmus, bitte.
Ja, also es ist, ich sag's ganz offen, für mich ist es saugeil. Ich find's so klasse, dass der Hans Clarin endlich einmal vorkommt. Hans Clarin, bekannt als Pumuckl, bekannt als Hubu, das Schlossgespenst, hat in so vielen Hörspielen mitgespielt, auch bei den drei Fragezeichen und so weiter. Hans Clarin spricht hier den Magier Regam. Und zwar, lieber Oliver, er hat nicht seinen Klarnamen, seinen Clarin-Namen hier verwendet, sondern unter dem Pseudonym Michael Weigand. So taucht er auf in der Folge. Genau, ja, und es ist sensationell. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn nicht erkannt, ich habe das recherchieren müssen und nachher, wenn man es einmal weiß, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen und es ist wirklich, ich habe mir dann die Folge gleich nur mal anhören müssen, weil es ist einfach so wunderbar, ihm da zuzuhören. Er macht es auch ganz hervorragend.
Ja, ich möchte gleich vorwegnehmen, ich habe das Ranking gleich um einen Punkt nach oben setzen müssen.
Ja.
Am Schluss, weil es ist tatsächlich so, dass auch mir das nicht aufgefallen ist zuvor, was mich enttäuscht hat von mir selbst und auch gewundert, weil, wie du schon mal erwähnt hast in einer der Vorgängerfolgen, ist es eigentlich schon ein Steckenpferd von mir und bin da auch sehr, sehr stolz darauf, dass ich die Sprecher ganz gut raushören kann und sie mit anderen Rollen verbinden kann. Aber das ist mir nicht gelungen, obwohl ich diese Folge natürlich oft gehört habe als Kind und bis in das junge Erwachsenenalter, aber ist mir nie aufgefallen. Und auch dieses Mal ist es mir nicht aufgefallen und deswegen, wir haben das ziemlich gleichzeitig herausgefunden und haben es uns dann ziemlich gleichzeitig geschrieben und waren ganz glücklich, weil du, mein lieber Dieter, ich glaube, das können wir unseren Hörern da draußen und Hörerinnen verraten, bist der größte Pumuckl-Fan aller Zeiten.
Genau, der bin ich. Also wenn es einen gibt, der allergrößte Pumuckl-Fan ist von allen Menschen auf dieser Welt, dann ist das euer Dieter.
Könnt ihr euch also auf ein Pumuckl-Review auch mal freuen, in Zukunft vielleicht.
Ja, wäre ein spannendes Projekt. Ja, Hans Clarin kennt man natürlich nicht nur von den Hörspielen, sondern er war ja auch ein Schauspieler in Funk und Fernsehen bekannt. Er hat in die weiß-blauen Geschichten mitgespielt. Er hat in verschiedenen Komödien mitgespielt. Was mir da immer gut gefallen hat, war seine Rolle Dr. Glücklich bei den Pauker-Filmen. Die sagen dir auch noch was, oder? Die Pauker-Filme, Pepe der Paukerschreck. Ja,
Selbstverständlich.
super. Und nachdem wir beide auch große Lex Barker-Fans sind, er hat auch einmal mit Lex Barker in einem Film gespielt. In Beirut sind die Nächte lang.
Aha, interessant.
Naja, würde man ihm gar nicht zutrauen. Genau.
Ja, da könnte man einen Verweis zum Lex Barker Podcast machen, den es auf die rechte und die linke Hand des Podcasts gibt.
Ja, Hans Klarin, unglaublich. Hat echt sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören bei dieser Folge.
Ja, coole Sache. Also, dass er in einer Drei-Fragezeichen-Folge auch mitspielt, und zwar in Gekaufte Spieler, Folge 55, habe ich ebenso nicht gewusst, obwohl ich heute am Nachmittag, weil es ist, wir beide nehmen ja meistens recht spät auf, vor allem wenn du technische Probleme hast, dann wird es
Dann ist es
besonders
besonders
spät.
spät, richtig.
Aber heute Nachmittag habe ich schon bereits eine Folge von Die rechte und die linke Hand des Podcasts aufgenommen mit dem Chrissy. Er ist ganz kurz aus dem Knast einmal herausgekommen
Wirklich?
für eine Aufnahme, oder ich weiß ja nicht, vielleicht von dort aus aufgenommen, wenn ihm der Skeletor vielleicht einen Hotspot gelegt hat, weil wir wissen, im Kerker selber hat er kein
Na,
WLAN.
keine Chance.
Oder irgendwer anderer, der Webster vielleicht, haben wir eh schon gesagt, der ist natürlich im Netz spinnen ganz groß. Und ich habe das aber in meiner Recherche gar nicht mit dabei gehabt, dass der Hans Klarin mal da mitspielt. Also da könnt ihr natürlich auch gerne, ihr seid ja alle Hörspielfans da draußen, gerne mal reinhören. Sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöne Folge geworden mit sehr fundiertem Fachwissen, mit einem Expertentalk wieder.
Wunderbar, sehr schön. Gut, was gibt es denn sonst noch über die Sprecher zu sagen, Olli? Mir fällt noch ein, der Merman hat diesmal eine andere Stimme. Der kam ja schon vor in der Folge 4, der unbezwingbare Drache,
Richtig.
und wurde dort von Gottfried Kramer gesprochen. In dieser Folge spricht ihn der Günther Dockerill. War mir jetzt nicht bekannt, ist wohl auch ein Sprecher bei Ein Fall für TKKG. Er ist da der Erzähler und ansonsten, ja, deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, so wie eigentlich eh alle, oder?
Ja, natürlich. Also das Universum der Synchronsprecher von Europa ist überschneidet sich in vielen Fällen. TKKG gehört da natürlich auch dazu. Und ja, kennt man natürlich diese Stimme, die da, ja, wer kennt sie nicht, die Erzählerstimme von TKKG. Das war der Merman in dieser Folge. Mir persönlich gefällt die Stimme als Merman nicht sehr gut und die Stimme allgemein auch nicht sehr.
Ja.
Es ist sehr, sehr, sehr langweilig irgendwie.
Ja, ich muss mal an dieser Stelle muss ich mich outen. Ich habe TKKG eigentlich wirklich nie gehört. Ich glaube, wenn dann nur in Kindheitstagen bei dir, lieber Olli, aber sonst eigentlich nicht. Aber dafür habe ich den Spielfilm Ist das Leben nicht schön gesehen mit James Stewart. Und wie ich hier so lese in der Wikipedia, hat der Günther Dockerill in diesem Film auch den James Stewart synchronisiert. Also, das ist ja doch was.
Ja, und ich habe noch eine kleine Überraschung, weil ich habe da jetzt noch über den Simon Jäger recherchiert. Der Simon Jäger ist der Sprecher von dem kleinen Jungen, der dann in dieser Folge einen einmaligen Auftritt hat. Und es ist die Szene, zu der werden wir dann noch kommen. Und da werden wir dann den Verweis auch nochmal machen. Und es ist doch bemerkenswert, dieser Simon Jäger ist nämlich 1972 geboren und ist auch ein bekannter Synchronsprecher geworden, möchte ich mal sagen, weil damals war er natürlich noch sehr, sehr jung und hat dann später den Josh Hartnett oder den Heath
Aha.
Ledger oder
Okay.
den Matt Damon vor allem gesprochen.
Ja, die kennt
Und
man alle drei,
witzig.
klar.
Ja, genau, kennt man alle drei. Und lustige Geschichte am Rande, Fun Fact sozusagen, der große Mehrwert unseres Podcasts. Der Simon Jäger wurde im Rahmen der ZDF-Musikkamera von der Mutter des Synchron- und Hörspielsprechers Oliver Rohrbeck, den kennt man natürlich als vor allem Theodore Huxtable, oder?
Ah ja.
Na, natürlich Ben Stiller und im Hörspieluniversum Justus Jonas, eh klar. Oliver Rohrbeck. Die Mutter von dem war eben, die war Inhaberin einer Berliner Kinderagentur. und auf der Suche nach jungen Schülern für Film und Fernsehen. Und die hat den dann entdeckt und der Oliver Rohrbeck hat ja auch den Grisou, den kleinen Drachen, gesprochen. Mhm. Und der hat dann den übernommen, der Simon Jäger vom Oliver Rohrbeck, den Grisou. Und das ist schon ganz, ganz interessant. Und ein letzter, dritter Verweis sei mir noch gestattet, lieber Dieter, weil heute bei der Folge, also für die Leute, die da zufällig hin und her switchen und beide Folgen hören, muss ich eine kleine Korrektur vornehmen. Und zwar habe ich da das, glaube ich, falsch gesagt mit der Mutter vom Oliver Rohrbeck und habe sie irrtümlich als Hörspielregisseurin oder so eingeordnet. Aber natürlich war sie eben in der Kinderagentur die Chefin. Genau, das sei nochmal richtig gestellt an dieser Stelle.
Diese Korrektur sei dir gestattet. Ja, wunderbar. Für alle Hörspielfans, die sich auch den 3-Fragezeichen-Podcast anhören. Wo ist der nochmal?
Auf www.derpodcast.at.
Ah ja.
Da findet ihr alle schönen Folgen vom anderen Projekt.
Ja, sehr schön. Ja, weiter im Text, oder? Kommen wir zur Handlung. Ich würde die kurz abreißen, oder? Und dann gehen wir in bewährter Art und Weise auf die Szenen ein.
Gerne.
Genau, worum geht's in Folge 9, die Ebene der Ewigkeit? Ja, es pocht ein zerlumpter Besucher an die Palasttür des Königspalastes. Er stellt sich vor als Regam und kommt aus der Ebene der Ewigkeit. Nach einer kurzen Befragung erzählt Regam, dass er Skeletor beobachtet hat, wie er sich mit einem Magier aus der Ebene der Ewigkeit verbündet hat. Und der Plan ist es, die Bewohner des Palastes in einen tiefen Schlaf zu versetzen, damit er so ungehindert den Palast einnehmen und die Macht an sich reißen kann. Tja, ja, Hinnen,
diese Sache.
Unglaubliche Sache, ein meisterhafter Plan Skeletors, den Hinnen natürlich zu vereiteln sucht. Er schnappt sich auch gleich Teela und fliegt mit ihr nach Castle Grayskull. Sie wollen den Geist von Castle Grayskull befragen, was es denn mit dem Plan so auf sich hat. Sie stellen fest,
antwortet dieser auch, Dieter?
Ja, leider nicht. Sie stellen fest, dass der Geist nicht erscheinen kann, wahrscheinlich, weil er von der Macht des Magiers daran gehindert wird. Und ja, He-Man... Bitte. Was der He-Man, was macht er natürlich? Er vermutet den Schurken Skeletor dahinter. Er ist wild entschlossen und voller Tatendrang und will Skeletor in seine Schranken weisen.
Ja, das ist wieder mal typisch. Hein? Vorurteile.
Ja, aber so ganz falsch kann man da eigentlich nicht liegen bei den Masters-Folgen, oder?
Ist okay.
Genau. Ja, der gute He-Man holt sich seinen treuen Gefährten Battlecat und sie reiten zusammen in die Ebene der Ewigkeit. Orko begleitet sie und es dauert auch nicht allzu lange, bis die drei Helden in eine Falle geraten. Wer glaubst du, hat die Falle gestellt, lieber Oliver?
Ich weiß nicht, vielleicht Skeletor?
Nein, diesmal nicht. Nämlich, die Falle wurde gestellt von
Sodek. Gute alte Sodek.
Ja, also eigentlich von Zodak. Also ich bin immer noch in Kindheitstagen das so gewohnt, die Namen deutsch auszusprechen. Also der Zodak und der Trapjaw erwarten He-Man. Ja.
Trapjaw.
Genau. während He-Man und Battlecat um ihr Leben kämpfen, wird Orko unter den Bann des Magiers gestellt und Orko schläft ein. Er kann He-Man nicht helfen, er kann sich auch nicht beamen, er wird von der Macht des Magiers gezwungen zu schlafen und er träumt. Er träumt einen Traum. Olli, magst du erzählen, worum es in den Traum geht?
Ah, sehr, sehr gerne. Also eine der, ja, der Szenen mit dem größten Wiedererkennungswert, wenn du mich fragst.
Ja.
Wunderschöne Szene, wo die Herkunftsgeschichte von Trapjaw aufgeklärt wird, zumindest laut H.G. Francis. Also es ist natürlich, hat nichts mit dem Original von Mattel zu tun. Aber mir persönlich gefällt diese Geschichte auch viel, viel besser. Also es geht darum, dass ein kleiner Junge, eben dieser, was wir vorher besprochen haben, dieser Simon Jäger spricht diesen Jungen. Und dieser kleine Junge, der ist angebunden an einen, was war es, Stein oder...
Ja,
auf jeden Fall festgebunden.
Er war irgendwo angefesselt und konnte nicht los. Und
der Skeletor, der wüde Teufel.
Genau.
Der schreit um Hilfe, der Skeletor, der gnadenlose Bösewicht rollt mit dem Panzer auf ihn zu und will das Kind überrollen, ne, klar. Wer kommt ihm zu Hilfe? Der Waffeningenieur Jaw. Und der befreit letztendlich diesen Jungen in letzter Sekunde. Skeletor ist aber schon so nahe und erfasst ihn mit dem Panzer und trennt ihm einen Arm und die Kinnlade ab. Aber der Skeletor wäre nicht der Skeletor, wenn er nicht dann letztendlich doch eine Menschlichkeit auch in sich hätte. Denn er kümmert sich um seinen verletzten Jaw und gibt ihm anstatt des abgetrennten Arms seinen Waffenarm und eine Kinnlade aus Stahl und zusätzlich manipuliert natürlich sein Gehirn und ab sofort darf er sein Leibwächter sein. Das ist diese Geschichte.
Die Menschlichkeit, die du dem Skeletor da zugestehst, die möchte ich gleich wieder in Frage stellen, weil er sieht einfach einen schwerst verwundeten Mann, den Ingenieur Jaw. Und er denkt sich, ha, den schnapp ich mir und den mache ich mir untertan und zu einem meiner mir hörigen Kreaturen. Genau. Genau, soweit zur Geschichte von Trapjaw. Ja, He-Man kämpft gegen die Monster in der Ebene der Ewigkeit. Zwischenzeitlich müssen auch Man-at-Arms und Teela im königlichen Palast erkennen, dass sie angegriffen werden, dass riesige Monster auch auf den Palast zumarschieren. Die Monster, wie sich in der Folge herausstellt, stammen vom Planeten Erde. Auf diesen Punkt werden wir auch noch eingehen. Genau. Man-at-Arms und Teela möchten reagieren, möchten die Wache alarmieren und die herannahende Bedrohung abwehren. Sie stellen aber fest, dass alle Wachen und alle Bewohner des Palastes eingeschlafen sind. Sie selbst werden nun auch vom Schlaf übermannt und können sich nicht wehren und schlafen selbst ein.
Genau. He-Man und Battlecat aber nicht, oder? Soweit ich mich erinnert.
Ja.
Das ist, die sind da gefeit davor.
Genau. Also die bei denen kommt der Schlafbann, hat keine Wirkung. Sie kämpfen weiter gegen die Monster, bekommen Hilfe von Stratos und seine Männer, die von Soa geführt wurden, also die hingeführt wurden, können He-Man und Battlecat helfen und die Monster in die Flucht jagen. Soa erläutert He-Man, wie seine Freunde die Situation retten können. Sie müssen nämlich die Stalagmiten der kosmischen Brücken finden und diese zerschlagen. Dann wird der Bann des Magiers, der Schlafbann und auch alle anderen Mächte, die der Magier haben möchte, können so zunichte gemacht werden. Auch ganz interessant, Olli, weil der Geist kann nicht erscheinen, aber Soa kann He-Man warnen.
Auch. Ja, richtig. Es sind noch zwei verschiedene Figuren.
Genau.
Und interessant aber, Soa ist trotzdem, also wird von einer Frau gesprochen, ist aber trotzdem ein männlicher Adler scheinbar.
Genau.
Mittlerweile halt von einer Frau gesprochen. Es war ja nicht immer so, aber jetzt aktuell oder auch für den Rest aller Folgen von der Gisela Trove haben wir ja schon drüber geredet, aber wird als der Adler der Giganten bezeichnet.
Ja, Soa erläutert auch, dass diese kosmische Brücke von Sodak geschaffen wurde und über diese Brücke die Monster auf Eternia kommen und zwar von dem sagenhaften Planeten Erde. Ja, eine spannende Story, auf die wir noch eingehen werden.
Mhm.
Ja, Stratos macht sich dann auch auf die Suche nach den Stalagmiten. Er findet sie am gegenüberliegenden Ufer eines Sees in der Ebene der Ewigkeit. He-Man, Battlecat, Orko und Stratos machen sich auf den Weg dorthin. Dabei werden sie von Mermen angegriffen. Mermen mit seinen Meeresmonstern. Als sie den See überqueren Und auch Mermen können sie abwehren und sie kommen am anderen Ufer an. In einer Höhle finden sie dann, wie zu erwarten, auch Skeletor und seine Kämpfer. Sie können Skeletors Schergen aber in die Flucht schlagen und Skeletor kann sie auch nicht davon abhalten, dass He-Man mit seinem Zauberschwert die Stalagmiten zerschlägt. Das führt dazu, dass die Höhle einstürzt, Skeletor und seine Schergen verschüttet und gleichzeitig wird mit dem Zerschlagen der Stalagmiten auch der Bann des Magiers gebrochen. Die Bewohner Eternias werden von dem Schlaf befreit, sie wachen wieder auf und auch die Monster verschwinden plötzlich spurlos. Ja, somit ist die Gefahr abgewehrt, heile Welt und Eternia ist wieder mal gerettet.
Es gibt natürlich auch die allseits unbeliebte letzte lustige Szene, wo dann Orko nochmal einen Kampf der Zauberer mit dem Magier bestreitet und der geht eindeutig an Orko. Also Orko, der viel, viel bessere Magier. Reden wir dann vielleicht auch nochmal, oder ja, können wir eh gleich da noch kurz drauf eingehen, weil, habe ich auch oft gelesen, warum ist Orko hier an dieser Stelle der bessere Magier, wenn der doch so mächtig ist und Orko sich doch auch immer wieder verzettelt mit seinen Zaubersprüchen und mit seiner Zauberkraft. Aber eigentlich muss die Lösung und die Antwort sein, ohne Stalagmiten und ohne der Brücke ist der Magier scheinbar eben auch nicht mehr so stark und hat an Macht eingebüßt. Und deswegen kann ihn Orko dann letztendlich auch leicht besiegen.
Ja, wobei ich jetzt den Magier gar nicht so mit den kosmischen Brücken assoziiert hätte, weil die hat ja Sodek aktiviert oder überhaupt geschaffen. Aber es stimmt schon, ja. Also der Zauber, den der Magier über alle gelegt hat, verschwindet, sobald die Stalagmiten zerschlagen sind.
Ja. Und möglicherweise auch seine Macht wird eingedämmt. Das hat mir ich heute zumindest so hergeleitet, um da mal eine Frage für mich selbst zu beantworten, die sich natürlich unausweichlich stellt. Ja. Und sehr schön natürlich, kann man dann jetzt vielleicht schon sagen, dann der Übergang zur nächsten Folge, weil im Gegensatz zur schiefen Bahn wird dieses Mal das eine Rolle spielen, dass die Stalagmiten zu Staub zerfallen.
Genau. Wunderschön auch, weil du jetzt den Schlusszauber angesprochen hast, ist ja der Zauberspruch vom Rhaegam. Der ist mir in Erinnerung geblieben, meine ganze Kindheit lang. Deine Freunde sollen gaffen, denn du wirst zum Affen. Und er sagt es wirklich inbrünstig, schreit er das raus. Also wer das hört vom Hans Clarin, der vermutet da keinen Pumuckl dahinter.
Ja, ganz, ganz stark. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja,
wir sind eigentlich schon mittendrin in der Szenenanalyse.
Genau, und wir sind am Ende. Aber fangen wir doch am Anfang an. Im Königspalast, wie der zerlumpte Fremde, der sich als Magier Rhaegam entpuppt, im Königspalast ankommt. Was mir da auffällt, lieber Olli, die Teela hat sie etabliert, glaube ich, oder? Als Wache der königlichen Leibgarde. Sie ist sehr herrisch, sie schafft an, sie sagt auch gleich, gebt dem Mann zu essen und der He-Man hat da eigentlich nichts zu melden. Also die Kommandos gibt da die Teela.
Ja, ist richtig. Sie hat die voll im Griff und das merkt man jetzt das erste Mal. Ist mir aufgefallen, ja.
Genau. Schön ist auch, dass der Magier Rhaegam, der als Magier vermutet man, der kann so ziemlich alles machen, seinen Kommunikator zückt, wie er dann alleine und unbeobachtet ist und den Skeletor anfunkt. Und
super.
Was eine super Szene ist, weil es schaut so aus, wie wenn der Magier mit dem Kommunikator nicht ganz so zurechtkommt, weil er sagt so, ich rufe Skeletor mit meinem Kommunikator. Mal sehen. Ja, so.
Es ist ganz, ganz wunderschön und vor allem ja, aus der heutigen Zeit, aus der Handyzeit gesehen, natürlich macht man sich da nur mehr lustig darüber, wo das zu unserem Alltag dazugehört. Ja. Und er scheißt immer dumm mit dem Kommunikator. Und der Skeletor hebt er ganz lässig ab. Gerade, dass er nicht sagt, ja, Skeletor hier im Apparat.
Ja. Oder so. Genau. Ja, man hat sofort seine eigenen Großeltern im Kopf, wie die versuchen, mit dem Handy umzugehen. Richtig.
Genau, und Skeletor nennt Regam natürlich am Anfang Magier, weil ist ja ein konservativer Typ, der Skeletor, und lass dir das nicht gleich beim ersten Mal sagen, dass der jetzt seinen Namen geändert hat. Und ja, aber da irgendwie lustig, wie er da drauf reagiert, so ein bisschen hämisch. Und ich habe mir da auch noch die Frage gestellt, warum hassen eigentlich alle Magier Magier? Weil auch schon bei Sturm auf Castle Grayskull gibt es einen Magier, der Magier heißt. Also das wird mal ein Problem, wenn die alle mal einen Magier treffen haben, und jeder heißt Magier.
Ich glaube, ich habe die Antwort. Ja? Weil die Magier, die hat es ja nicht als Mattel-Spielfiguren gegeben. Da hat man einfach keine Energie dran verschwendet, sich für die Namen auszudenken. Und vor allem, wir auch nicht, dass die Kinder dann irgendwelche anderen Figuren im Kopf haben, die, wo sie dann traurig sind, wenn sie denen kaufen können.
Ah, okay. Wahrscheinlich. Ja, das mag natürlich gut sein. Ne? Mal schauen, wie es dann in der nächsten Folge mit Myrat, der dann doch einen Namen hat, weitergeht.
Richtig. Ja, das Gespräch über den Kommunikator mit dem Skeletor endet ja wunderschön. Das ist ja mein Lieblingszitat in der ganzen Folge, wie der Skeletor nun mal den Magier auffordert, nahezu beschwört. Du musst dafür sorgen, dass sie losziehen. Für sie wird es ein Feldzug in den Tod werden. Ein Feldzug in Ewigkeit. Und ich werde sie in die Hölle schicken. Und er lacht. Viermal lacht er. Und jedes Mal wird das Lachen ärger, böswilliger und gehässiger, oder?
Große Liebe Richtung Passetti.
Genau. Ja. Ganz, ganz große, ganz, ganz großes Kino von Peter Passetti. Das bitte hört euch das an. Das ist ein Traum. Und es gibt ja da auch, ich habe das damals in meiner Studentenzeit, habe ich einen Song dazu gefunden von Benjamin Orth. Der Benjamin Orth ist ein deutscher Musiker und Komponist, ausgewandert in die USA. Der hat einen Song gemacht, Eternia, wo also einen, sage ich mal, Elektropop-Song, wo genau dieses Zitat vom Skeletor des Intro ist. Ist ein großartiger Song. Ich habe ihn noch auf MP3. Ich habe ihn leider auf YouTube nicht gefunden. Ich wüsste gar nicht, wo man sich den jetzt momentan anhören kann.
Ja, wer den haben will, der muss wohl in die Kommentare schreiben, und dann werden wir mal schauen, was wir für euch machen können. Ist aber wirklich ganz ein starker Remix. Mhm. Ja. Den haben wir damals vor 20, 25 Jahren sehr, sehr oft gehört.
Genau.
Naja, 25 ist übertrieben. Ja. 22
Jahre
vielleicht.
In etwa. Ja, und dann sind wir auch schon auf der Burg Grayskull, wo He-Man zum ersten Mal das Zauberschwert zückt, oder? Nachdem sie gesehen haben, da treibt Skeletor sein schurkisches Spiel, der Geist kann nicht erscheinen. Was mir da gefallen hat, ist er beschwört die Formel bei der Macht von Grayskull. Und dann
ich
geht's aber
weiter.
Ich werde
in die Ebene der Ewigkeit ziehen.
Und Skeletor und zeigen, wo seine Grenzen sind. Genau.
Ja, und ab in die große Gefahr. Einfach mit dem Kopf durch die Wand, ich glaube, obwohl er 200 Mal gewarnt worden ist.
Ja. Von der Teela, vom Orko. Der Orko kommt nämlich nur, bevor der He-Man losstartet, zum He-Man und sagt noch, er vermutet hinter Regam einen Verräter, einen Schurken. He-Man tut das ab, ja. Er beachtet Orko gar nicht und
sagt, die Bedenken nur so weg.
Genau, du bist ja nur neidisch, Orko, weil der Regam über deine Zauberkunststücke lacht und so weiter. Ja.
Hashtag Machtschädel, würde ich sagen.
Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz, Olli, das muss man schon sagen, wir sind jetzt bei Folge 9, und wie oft haben wir jetzt einen Verräter innerhalb der Burg oder des Königspalastes gehabt? Das ist jetzt schon zum wiederholten Male.
Genau, ja, das ist richtig. Mhm. Ja, Sturm auf Castle Grayskull, der unbezwingbare Drache, fällt mir jetzt spontan ein.
Naja, der Doppelgänger auch.
Naja.
Genau. Voll. Und jetzt, ja, jetzt noch einmal, also wieder also
schafft 50%, es. Ja. Ja, das haben wir eh schon besprochen. Das, der Setzkasten, der Baukasten oder Setzbaukasten vom HG Francis, ja, der ist natürlich mit gewissen Dingen bestückt und da bedient er sich und immer wieder und dadurch wiederholen sich die Dinge.
Die spielt er aus, genau.
Aber auch da wieder, lieber Dieter, jetzt kommen wir mal, wir beide haben ja schon darüber geredet, jetzt kommen wir in eine Mega-Phase, was die nächsten Hörspiele betrifft, die nächsten Folgen. Jetzt geht es richtig ab, unsere Lieblingsfolgen, eine jagt die nächste. Und da weicht der HG dann auch das eine oder andere Mal von dieser klassischen Erzählweise da ein bisschen ab. Das
genau.
So viel können wir euch versprechen.
Genau. Ja. Also He-Man befindet sich auf der Reise und kommt dann in die Falle vom Sodek. Und zwar manifestiert sich der Sodek als sprechende Bodenspalte. Das ist eigentlich auch ganz eine interessante Szene. Erstens einmal schon allein die Idee, es tut sich eine Spalte im Boden auf. Der Orko sagt sogar noch, die hat die Form eines Mundes. Der Sodek gibt sich ja nicht zu erkennen. Er sagt, er ist der mächtige Troll und er will He-Man eigentlich warnen vor einer Falle. Er sagt, dort bei dem roten Baum, da erwartet Skeletor auf euch. Der He-Man sagt natürlich, Skeletor wird mich nicht in eine Falle locken. Reitet dorthin.
Bumm, zack.
Bumm, zack.
Sofort Falle.
Genau. Und der Sodek, Trapjaw erklärt das ja, der Sodek war eigentlich hinter dieser Falle und interessanterweise, so gut dürfte der Sodek in He-Man kennen, dass er sagt, ja, dem erzähle ich von der Falle, der He-Man, der reitet da sicher hinein.
Stimmt, ja, das ist richtig.
Er kann ihn gut einschätzen.
Absolut, absolut. Ja, die Bodenspalte, ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten sollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie schon ein bisschen an den Haaren auch herbeigezogen.
Nein, ich hab's cool gefunden. Das passt.
Ja. Naja, du, so viel kann ich auch vorwegnehmen. Du stehst ja zum gesamten Plot jetzt von der ganzen Folge etwas positiver ausnahmsweise als ich gegenüber.
Ja, werden wir sehen. Werden wir dann sehen beim Fazit und beim Review. Mhm.
Ja.
Ja, in der Falle greifen He-Man dann die Monster an. He-Man schreit noch, Orko, hilf uns.
Ja, und Trapjaw greift ihn vorher an. Das haben wir immer aufgeschrieben. Richtig. Das ist nämlich ganz interessant, weil Trapjaw verschwindet nach einem Donner. Und also Trapjaw klärt He-Man auf. Und witzigerweise sagt er eben auch, hast du seine Stimme nicht erkannt und so. Was ich persönlich ganz, ganz interessant und lustig finde, nachdem ja die Stimme die gleiche ist wie die vom Ram-Man. Und Man nimmt sogar Bezug darauf, dass die Stimme so signifikant ist. Also somit macht man die Hörer ja eigentlich auch darauf aufmerksam, dass die Stimme mal genauer anhorchen sollen. Und vielleicht fällt es einer dann auf, dass es eigentlich auch dem Ram-Man seine Stimme ist. Aber das nur so am Rande. Was ich nur sagen wollte, ist eigentlich, es gibt diesen Kampf und Trapjaw verschwindet nach einem Donner. Aber die Schwerter kreuzen sich trotzdem noch einmal. Das habe ich von der Produktion her ganz interessant oder witzig gefunden. Da haben sie zu spät quasi die Spur des Schwertkampfes gemutet.
Ah, okay. Das heißt, man hört den Schwertkampf noch hinten nach dem Donner.
Genau, also es gibt noch einen Kreuz. Gibt es noch eine Kreuzung.
Da bist du ein aufmerksamer Zuhörer. Das so.
Ja, normal gar nicht so, aber das ist mir halt aufgefallen. Ja.
Was mir aufgefallen ist, wie der He-Man dann, nachdem der Trapjaw verschwindet und der He-Man gegen grausliche Monster kämpfen muss, schläft der Orko ein und während er einschläft, hört man die Monster schreien und eine ganz eklige Lache, oder so. So ein bisschen so Hexensabbat-mäßig. Kann ich mich daran erinnern, das hat man als Kind, wie viele Dinge in der Folge, hat man da echt Schiss gekriegt als kleines Kind. Die hat schon einige so Horror-Soundeffekte und einfach so Horror-Szenarien kann sie
aufbieten. Völlig crazy, ganz crazy, finde ich immer noch ziemlich spooky.
Ja,
also,
Richtig, richtig.
Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schlafen gehen kann.
Ja, dann bleibst du nur ein bisschen auf. Hörst du die nächste Folge an, die ist entspannter.
Super. Ja, Mystic Mountains.
Ja, und super. Auch eine für Kinder schon grauslige Geschichte, die diese ganze Szene in Orkus Traum, die Herkunftsgeschichte vom Trapjaw, ganz düstere Szene, düstere Musik, Van der Maiden macht es ja wieder sehr, sehr gut. Man hört richtig raus, so er versucht, das Kind zu retten, hat einen richtigen Stress und dann der Panzer erwischt ihn. Und dann reißt er wirklich so halb auseinander in Wahrheit. Also ich kann mich da schon erinnern, ich habe mir das als Kind versucht vorzustellen, wie kann das gehen, dass einem jemand den Unterkiefer wegreißt. Also wir waren ja schon bei dem Thema, ob Masters als Hörspiele für Kinder, für kleine Kinder besonders gut geeignet sind, weil sie ja doch mitunter auch brutale Szenen darstellen. Das ist definitiv so eine Szene, wo ich sage, da habe ich aus eigener Erfahrung, da habe ich schon so die ein oder andere schlaflose Nacht oder zumindest einen hässlichen Gedanken vor dem Einschlafen gehabt.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt extra nochmal im Handout nach oben gescrollt, weil es mir vorher das erste Mal eigentlich aufgefallen ist. Es steht auf dem gelben Teil von der Kassette, dieser gelbe Abschnitt, da steht unter Europa steht Jugend drauf. Also vielleicht müsste man mal schauen, ob das überall drauf steht, aber spricht dafür, dass es an Jugendliche gerichtet ist und eigentlich nicht an Kinder.
Ja, der Rücken von der Kassettenhülle, ja, Tatsache. Ja.
Ja. Du, ich wollte nur ganz kurz was zu der Trapjaw-Szene nochmal sagen, wo Trapjaw erklärt, dass Sodak sie in die Falle geschickt hat. Und da ist mir aufgefallen, dass der He-Man das eigentlich überhaupt nicht checkt. Und er sagt, Sodak? Es ist lange her, dass ich den Beherrscher des Kosmos gegenübergestanden habe. Obwohl er ja kurz davor eigentlich gerade noch mit ihm zu tun gehabt hat. Das habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Das wollte ich nur noch gesagt haben, als mir aufgefallen
ist. Naja, aber gegenübergestanden ist er mir wahrscheinlich nicht. Er hat vielleicht nur seine, auch da nur seine Stimme gehört in der He-Man Trapjaw Kampfszene.
Schnickschnack.
Ja, Schnickschnack. Ja, aber im Königspalast, wir alle schlafen. Olli, wie hat dir die Szene gefallen, wo Man-at-Arms und Teela feststellen, alle schlafen, sie sind völlig entgeistert und dann werden sie aber selber schläfrig. Ich habe das eine super Szene gefunden.
Ja, das ist schon cool. Ja, wie Teela und Man-at-Arms miteinander so schläfrig reden und sich wehren und beide nochmal beteuern, dass das auf keinen Fall passieren wird, dass sie einschlafen.
Und sie und haben keine Chance, oder? Sie reden sie immer keine Chance. Und die Teela dann auch richtig wieder sehr weiblich, sanft und
sehr weiblich und schlafen. Ja, richtig.
Genau.
Ja, ja. Und der Man at Arms voll alt. Sie wirkt dann so alt und gebrechlich.
Genau. Genau. Na, also da merkt man schon, okay, man hat einfach keine Chance gegen diesen Schlafbann vom Magier. Alle fallen sie dem anheim. Genau.
Ganz genau, ja.
Jo.
Das war's dann ab heute eigentlich, oder? Also ich habe mir jetzt gar nicht mehr so viel aufgeschrieben. Was hast du noch?
Ja, die Geschichte mit den Monstern, das finde ich nur ganz spannend. Weil ich weiß nicht, Olli, ob dir das aufgefallen ist. Der Erzähler sagt nämlich, also zuerst wird ja erklärt, Sodak hat die kosmischen Brücken, mit den kosmischen Brücken eine Verbindung zum Planeten Erde geschafft. Von dort kommen riesige Monster daher. Da denkt man natürlich sofort an Dinosaurier, ja. Tyrannosaurus Rexe, die da rüberkommen. Aber dann sagt der Erzähler, und zwar wie die Monster den Palast angreifen, monströse, menschenähnliche Wesen nähern sich dem Palast. Also menschenähnlich. Mhm. Also was jetzt? Sind das jetzt schreckliche Monster oder sind das Urzeitmenschen? Hat der Sodak einen Haufen Neandertaler herübergeholt, die Palastmauern stürmen? Das habe ich mich immer gefragt, was sind das dann für Monster, die da gekommen sind, wenn sie so ausschauen wie Menschen. Tja. Mhm.
Ja, es ist natürlich die ganze Verbindung zur Erde auch sehr, sage ich jetzt mal, ein bisschen hölzern.
Ja.
Sie wollten da halt die Erde einbauen, damit man Bezug dazu hat, wäre jetzt nicht notwendig gewesen, hätten sie irgendeinen anderen Planeten annehmen können oder irgendwas anderes, einen Fantasieplaneten. Es ist überhaupt, ja, was ich persönlich jetzt auch nicht ganz, was ich damit anfangen soll, mit der ganzen Brücke-Erde-Geschichte. Aber,
ja, aber den Kniff haben sie ja schon mal gemacht. Das war ja, war das beim Todestor, oder? Wo sie auch schon die Verbindung zur Erde gebracht haben. Und die Idee ist ja einfach die, dass, oder glaube ich halt zumindest, ist meine Interpretation, dass die Bewohner Eternias, für die Erde so was Sagenumwobenes ist, so, von dem Planeten Erde habe ich mal schon gehört, da ranken sich Sagen darum. Kann man jetzt natürlich vermuten, spielt es dann alles irgendwie in der Zukunft? Sind die Eternianer irgendwelche Abkömmlinge von irgendwann einmal, wie die Menschen die Erde verlassen haben und andere Planeten besiedelt haben? Oder ist es einfach, ja, wirklich ein Mythos, einfach was jetzt nicht kausal zusammenhängt? Aber ich glaube, sie spielen das ein bisschen damit, dass für die Kinder das halt dann interessant klingt, genau. Aha, für die Eternia ist das das Normale und das, was bei uns ist, das ist sagenhaft. Und
ja, und dieses Hineinziehen sozusagen in die andere Welt, ja, das gibt es ja in vielen so Kinderfilmen oder Kinderserien, weiß ich nicht, bei Die unendliche Geschichte zum Beispiel oder bei Captain N, das haben wir früher sehr, sehr gern angeschaut, wo er ins Computerspiel hineingezogen wird und so. Also das ist ja was die Kinder eigentlich erwünschen. Aber ich habe ja jetzt auch schon, während du geredet hast, noch eine, vielleicht gar keine Theorie, sondern vielleicht ist es liegt eigentlich auf der Hand. Es ist wahrscheinlich die Wirklichkeit. Die Brücke ist geschaffen worden, damit Pumuckl selbst rübergehen kann in die Welt von Eternia und sich dort als Regam verkleidet gegen He-Man stellt.
Genau. Und als Monster hat er mitgenommen in Bernbach in...
Genau, das sind die Monster, die auf die Burg zu steuern und Bernbacher, ja, Arsch auf Zeiten, Malefiz, jetzt widersprich mir nicht, sonst hau ich da eine auf die Ruhm, du Saukrippe. Und so.
So wird es sein. Es kann eigentlich nur so sein, ja.
Hast recht. Trinken wir mal eine halbe
und dann schießen sie mit Knädel, gell. Jeder nicht mit den Knädel schießen. Ja. Auch eine Theorie. Wunderbar. Ja, also Olli, dann lass uns doch einmal zum Fazit kommen. Mhm. Also ich finde ja, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, der Plot ist wieder mal etwas abstrus, wie ja schon beim Baum der sterbenden Zeit, oder? Es gibt einige Sachen, die stimmen nicht so ganz. Aber, wie auch beim Baum der sterbenden Zeit, für mich ist die Folge wirklich sehr atmosphärisch, sehr düster, wirklich auch sehr gruselig, sehr, sehr horrormäßig sogar manchmal. Mhm. Und halt mit dem absoluten Highlight, dass der Regam vom Hans Clarin super angelegt ist, wie er am Anfang da in den Palast kommt und mit seiner sanften Stimme alle täuscht und wie er dann aber gleich sofort drauf, also richtig böse und hämisch reden kann, wenn er mit dem Skeletor spricht. Also das ist echt, das ist super an der Folge. Und da glaube ich wirklich, aufgrund von dem ist die Folge für mich schon irgendwie ein Highlight. Wie geht's dir mit der Folge?
Ja, du nimmst da eh vieles vorweg. Zusätzlich halt nur diese Herkunftsgeschichte von Trapjaw, die halt auch super ist. Also ich finde die Folge nicht so stark wie die anderen, wie die bisherigen. Sie fällt für mich da schon ein bisschen ab, weil ich mit dem Regam, bevor ich kapiert habe, dass es der Hans Clarin ist, gar nicht so viel anfangen habe können. Es ist halt irgendwie für mich nicht so richtig etabliert worden, warum der da ist. Das wirft schon sehr viele Fragezeichen auf. Wieder halt ein Fremder in der, im Motu-Kosmos. ja, ich bin ein bisschen ein Fan auch davon, wenn einfach die Bösen gegen die Guten kämpfen, der He-Man mit seinen Freunden gegen Skeletor und seine Schergen.
Stabile Charaktere. Ja, richtig. So wie man es halt also bei der Sitcom sehr gewohnt ist, oder? Da kann man in so einer Sitcom kommt auch nicht auf einmal ein Magier daher und krempelt alles um.
Ganz genau.
Nein, das ist schon richtig. Und aber entschuldige, warte, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, der Rest ist ähnlich wie du es gesagt hast. Die Folge einfach von der reinen Sympathie her und von dem, mir fehlt ein bisschen was bei der Folge. Irgendwas passt nicht ganz. Es lässt einiges offen. Das auch mit der Ebene der Ewigkeit, die so gefährlich sein soll. Aber warum eigentlich sie so gefährlich ist, wird eigentlich auch nie so richtig erklärt. Ja, und die anderen Sachen hast du eigentlich eh schon gesagt. Aber sie ist natürlich wieder super, super produziert und super. Also die Musik zum Beispiel, auf das wollte ich vorher auch noch kurz drauf eingehen, die Musik von der Szene von Trapjaw,
vom Traum,
von seiner Herkunft, die gefällt mir auch sehr gut. Ja, da wird man richtig in den Bann gezogen. Ja, ja. Und ja. Aber der Plot an sich, den finde ich persönlich ein bisschen schwach.
Ja, wie beim Baum der sterbenden Zeit. Auch da alles super angelegt, schlecht erklärt, aber gut angelegt und sehr, sehr atmosphärisch. Also was ich bei der Folge nur auszusetzen habe oder was mir nicht so gut gefällt, ist schon wieder ein trojanisches Pferd im Königspalast. Das Thema, das erschöpft sich wirklich mit der Zeit. Und auch das Thema He-Man ist ein unüberlegter Hau mal drauf, der stürmt einfach los, lässt sich nicht warnen, rennt in eine Falle nach der anderen und muss dann von verschiedensten gerettet werden, in diesem Falle von Stratos. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, ja. Und auch bei diesem Folge, ich weiß nicht, wie es das du siehst, Olli, der Spannungsbogen ist dann eigentlich fast schon nimmer in der Höhle, da geht's wieder mal recht schnell. Kurzer Schlusskampf, He-Man zerschlägt die Brücken und dann ist so von einer Sekunde auf die andere alles erklärt. Man weiß nicht, wo verschwinden die Monster, lösen sich die auf, flüchten die oder so.
Altbekanntes Problem. Genau. Also haben wir jetzt eh schon oft genug besprochen, ist bei der Folge auch wieder so. Ja, was ich auch nochmal unterstreichen will, ich habe es eh in der Folge schon kurz erwähnt, was mir gefällt, ist am Schluss, dass einfach für die nächste Folge eine Relevanz hat. Und da werden wir dann auch bei der nächsten Folge natürlich drauf eingehen.
Das gefällt uns dann das Geheimnis in der nächsten Folge, genau.
Der Mystic Mountains. Genau, bleibt alle dran.
Unglaublicher Cliffhanger. Geht
spannend weiter.
Ja. Ja, genau. Ich gebe der Folge eine 7 von 10 möglichen Punkten. Und ich muss dazu sagen, natürlich aus gewisser Nostalgie heraus und wegen einem Hans Clarin. Sonst wäre ich schon weiter unten angesiedelt.
Na, dann trag das mal ein in deine Excel-Tabelle. Ich gebe der Folge heute mal einen Punkt weniger als du, nur eine 6. Hätte der Folge nur eine 5 gegeben, wenn ich nicht dann auch auf den Clarin-Hype-Train aufgesprungen wäre.
Ja.
Genau.
Okay, ja, das verfolgen wir jetzt statistisch, wie uns die Folgen gefallen. Und ich bin schon gespannt, was für ein Bild sich da am Ende dieser Podcast-Reihe ergeben wird.
So ist es. Ja, dann, lieber Dieter, machen wir es kurz und schmerzlos.
Und, ja, ohne Frage diesmal, oder? Ganz kurz und schmerzlos.
So kurz und schmerzlos auch wieder nicht.
Okay.
Die Frage habe ich natürlich für dich vorbereitet und sie lautet dieses Mal, und du wirst weinen wahrscheinlich, weil es eine sehr schwere Frage ist. Was magst du lieber, Dieter? Den Pumuckl oder Honigbomben?
Das ist fies, ja. Das ist echt fies. Ja, das ist unglaublich. Aber da muss ich bei Folge 9 sagen, ich mag den Pumuckl viel, viel lieber. Jawohl, ja, du hast endlich was gefunden, was ich lieber mag als Honigbomben. Schauen wir mal, es gibt noch vielleicht ein, zwei andere Dinge. Schauen wir mal, ob du die noch herausfindest.
Ja, vielleicht Honigbomben in Silberpapier einpapiert. Das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen.
Genau, in Goldpapier. Genau.
Es ist ja ein Käse!
Es ist ja ein Dreiecksschmelzkäse. So, aber jetzt reden wir nicht über Pumuckl. Liebe Hörer,
schade.
Ich darf mich von euch verabschieden. Wir sind He-Mans Machtschädel. Bleibt uns gewogen. Nächste Folge wird's richtig interessant. Da geht's um das Geheimnis der Mystic Mountains. Und zum Abschluss sage ich das, was ich immer sage. Eternia wird nicht untergehen. Und wenn doch, dann, liebe Leute, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.